Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Tiefe Trauer herrscht in der Schweiz nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana. Aus vielen Ländern gibt es Beileidsbekundungen und Hilfe, unter anderem bei der Versorgung der 119 Verletzten in Spezialkliniken. Auch in Deutschland werden Brandopfer behandelt. Von den 40 Toten konnten noch nicht alle identifiziert werden. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass ein Funkenflug von Sprühfontänen den Brand ausgelöst hat.
Die Anteilnahme reißt nicht ab, im Gegenteil. Bis in den Abend hinein kommen Menschen, um ihr Beileid zu bekunden und um nicht allein zu sein mit ihrem Schmerz. Dieser zweite Tag im neuen Jahr gilt in Crans-Montana den Toten, den Verletzten und den noch immer Vermissten. Robert Pujol ist bereits am Morgen gekommen, um in der Nähe der Bar Le Constellation Blumen abzulegen, wie so viele vor ihm. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erleben muss. Ich lebe seit 60 Jahren hier im Ort. Es ist eine Katastrophe für alle, für das ganze Land. Es sind Kinder von überall hier. Um 1:30 in der Silvesternacht bricht in der beliebten Bar ein Feuer aus. Mindestens 40 Menschen kommen ums Leben, darunter vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Schweiz. Nachdem die Behörden die beiden Besitzer der Bar und Überlebende verhört haben, bestätigen sie die Augenzeugenberichte. Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass das Feuer von Tischfeuerwerk ausgegangen ist, von Sprühfontänen, die auf Champagnerflaschen aufgesetzt wurden und der Decke zu nahe gekommen sind. Viele Menschen werden noch immer vermisst. Es wird voraussichtlich noch Tage dauern, die Identität aller verbrannten Toten festzustellen. Von den Verletzten befinden sich die meisten noch immer in kritischem Zustand. Viele werden ins Ausland verlegt, unter anderem nach Frankreich, Italien und Deutschland. Zwei Patienten aus Crans-Montana werden seit heute in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz intensivmedizinisch versorgt. Die Schweiz trauert. Für Freitag kommender Woche ist eine Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen und Verletzten geplant.
Stefanie Dott ist für uns in Crans-Montana. Es gibt ja auch Vorwürfe gegen die Betreiber. Was genau haben die Behörden in der Schweiz denn heute dazu gesagt?
Die Behörden haben heute zunächst mal das bestätigt, was die Augenzeugen uns auch gestern schon berichtet haben, was wir auch auf Fotos sehen konnten, dass eben diese Sprühfontänen, diese kleinen Pyrotechniken, also so ein Tischfeuerwerk, wirklich dafür verantwortlich ist, nach aktuellem Stand diese verheerende Brandkatastrophe ausgelöst zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Dazu wollten die Behörden heute noch nichts bestätigen, sagen aber, dass sie in Erwägung ziehen, auch Ermittlungen einzuleiten, wegen unter anderem fahrlässiger Tötung. Es gibt Berichte darüber, dass der Fluchtweg eben sehr eng war, dass es eine Treppe gab aus dieser Bar im Untergeschoss. Und ob es einen weiteren Fluchtweg gab, auch das wird derzeit ermittelt. Auf jeden Fall war das Ganze wie eine Falle für diese vielen feiernden jungen Menschen, die es nicht mehr rechtzeitig an die Luft geschafft haben und sich nicht mehr retten konnten.
Tja, und es gibt ja neue Informationen zu den Opfern und den zahlreichen Verletzten. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ein großer Punkt ist, dass immer noch nicht alle Toten identifiziert werden konnten. Bei 10 der 40 Verstorbenen steht das noch aus. Und auch bei den Verletzten gibt es immer noch welche, die nicht eindeutig identifiziert werden konnten. Das ist jetzt einer der Hauptfokus der Behörden, das so schnell wie möglich zu klären.
Dankeschön, Stefanie Dott am Unglücksort in Crans-Montana. Seit Sonntag gehen die Menschen im Iran wieder auf die Straße. Sie sind frustriert und wütend wegen der schlechten Wirtschaftslage, erdrückender Lebenshaltungskosten, fehlender Perspektiven. Landesweit gab es Proteste gegen die Staatsführung. Dabei kam es zu schweren Ausschreitungen. Menschenrechtler berichten von mehreren Dutzend Toten und Festnahmen. Heute schaltete sich US-Präsident Trump ein und drohte dem Regime mit einem Eingreifen.
In der Provinz Lorestan im Westen des Irans versammeln sich gestern Abend Demonstranten vor einer Polizeiwache. Ein Auto steht in Flammen. Immer wieder rufen sie, ihr habt keine Ehre. Auch aus anderen, vor allem kleineren Städten kommen Bilder von Protesten über die sozialen Medien. In der Hauptstadt Teheran, wo die Proteste begonnen hatten, ist die Lage heute Nachmittag angespannt, aber ruhig. An vielen Ecken stehen Einsatzkräfte, die wir nicht filmen dürfen. Aufgebrachte Händler waren hier am Sonntag auf die Straße gegangen. Auslöser: der rasante Währungsverfall und die hohe Inflation. Die Wut darüber ist bei vielen Iranern groß. Die Tische sind leer, die Kühlschränke sind leer. Wenn ich meinen öffne, steht da eine Dose Tomatenmark und etwas Käse, nicht mal mehr Eier. Irans Präsident Pezeshkian zeigt sich selbstkritisch, entließ kurz nach Beginn der ersten Proteste den Zentralbankchef und kündigte Reformen an. Doch vielen Menschen im Iran reicht das längst nicht mehr. Fast 50 Jahre haben sie den Iran gründlich ausgeplündert und sich bereichert. Es reicht jetzt. Auf vielen Demos, auch von Studierenden, sind politische Forderungen, etwa nach einem Führungswechsel, zu hören. In der Vergangenheit wurden solche Proteste brutal niedergeschlagen. Bei den aktuellen sollen bisher 7 Demonstranten getötet worden sein. Für US-Präsident Trump Anlass genug für eine Drohung an die iranische Regierung. Auf seinem Online-Dienst schreibt er heute: Falls weitere Demonstranten getötet würden, werde Amerika eingreifen, man stehe bereit. Iranische Offizielle warfen Trump Sabotage vor und drohten ihrerseits zurück. Über soziale Medien gab es für heute Abend erneut Aufrufe zu Demonstrationen, auch wieder in Teheran.
Unsere Iran-Korrespondentin ist derzeit in Istanbul, Katharina Willinger. Kann denn diese Drohung von Trump das iranische Regime wirklich einschüchtern?
Ja, Romy, in der Vergangenheit haben Aussagen aus dem Ausland eigentlich der iranischen Protestbewegung immer einen Bärendienst erwiesen. Nämlich dahingehend, dass das Regime in Teheran sie genutzt hat, um Proteste als vom Ausland gesteuert zu brandmarken, als inszeniert darzustellen und dann auch dementsprechend gewaltsam gegen Proteste vorzugehen. Aber jetzt hat sich einiges verändert in den vergangenen Monaten. Viele erinnern sich sicher an den 12-Tage-Krieg gegen Israel im Juni. Da hat man ja gesehen, auch das Regime in Teheran, dass Trump Israel nicht nur unterstützt, sondern am Ende den Iran auch direkt angegriffen hat. Und das bringt jetzt aus meiner Sicht die Führung im Land tatsächlich in eine aus ihrer Sicht schwierige Situation. Man muss auf der einen Seite versuchen, Trump nicht weiter zu provozieren, auf Abstand zu halten. Auf der anderen Seite hat man eben Unterdrückung und auch gewaltsames Niederschlagen genutzt in der Vergangenheit, um Proteste einzudämmen. Und das wird sicherlich diesmal auch wieder schwierig werden. Und man möchte diese Proteste sicherlich nicht größer werden lassen, denn sie bleiben eben nicht, wir haben es gehört, wirtschaftlich. Es gibt politische Forderungen, teilweise nach Systemwechsel. Und der Frust, der sich bei vielen Iranerinnen und Iraner in den letzten Jahren, teils Jahrzehnten, aufgestaut hat, der ist sehr gewaltig.
Einordnungen von Katharina Willinger. Dankeschön dafür nach Istanbul. Die CSU-Gruppe im Bundestag will die Migrationsregeln weiter verschärfen und vermehrt Abschiebungen durchsetzen. In einem Positionspapier fordern die Abgeordneten konsequente Rückführungen von Gefährdern und Straftätern. Auch Syrerinnen und Syrer sollen nach dem Ende des Bürgerkriegs schnell in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Vor allem dieser Punkt sorgt für Kritik, auch beim Koalitionspartner SPD.
Grenzkontrollen bei Einreisen. Schon die Vorgängerregierung hatte sie eingeführt. Im Mai 2025 wurden sie intensiviert. Die Zahl der unerlaubten Einreisen hat sich innerhalb von 2 Jahren halbiert. 2023 waren es noch 127.549. Ende 2025 waren es 62.526. Die CSU sieht die Begrenzung der Migration auf einem guten Weg, aber...
Es geht jetzt darum, diesen Weg zu Ende zu denken. Und da müssen wir einfach feststellen, dass auch die Anzahl der freiwilligen Ausreisen noch lange nicht genügt, genauso wie der Abschiebungen. Deswegen wollen wir in beiden Bereichen besser werden.
In einem Papier fordert die CSU, Grenzkontrollen und Zurückweisungen beizubehalten, spricht davon, die Zitat Abschiebeoffensive auszubauen und Rückkehrzentren außerhalb der EU zu errichten. Letzteres ist auf EU-Ebene bereits auf den Weg gebracht. Die CSU möchte auch, dass die meisten Syrer wieder in ihr Land zurückkehren. Nach dem Ende des Bürgerkriegs im Land entfielen der Schutzgrund und ihr vorübergehendes Bleiberecht. Der Koalitionspartner, die SPD, setzt bei Syrerinnen und Syrern einen anderen Fokus.
Wir sagen, dass viele hier hervorragend in unsere Gesellschaft integriert sind, hier arbeiten, einen wichtigen Beitrag leisten, zum Beispiel als Ärztinnen und Ärzte, und es nicht immer nur ein Gegeneinander ist. Der sich an unsere Regeln hält, der soll auch bleiben dürfen.
Die AfD sieht es wie die CSU. Der Schutzgrund für Syrer sei entfallen.
Aber da muss es der politische Wille, der muss vorhanden sein, um das umzusetzen. Und mit der SPD ist das nicht umzusetzen.
Dagegen warnen Migrationsforscher.
Es ist eben auch zweifelhaft, ob die Bedingungen in Syrien wirklich gegeben sind, dass wir die Menschen zurückführen können. Die humanitäre Lage ist in weiten Teilen des Landes katastrophal.
Mit der Forderung nach Rückführungen wecke die Politik Erwartungen, die nicht einzulösen seien.
Er bringt Schlafsäcke und wärmende Getränke. Mit diesem Kältebus wurde bis vor kurzem obdachlosen Menschen geholfen. Gestern wurde das Fahrzeug der Berliner Stadtmission in Brand gesetzt. Es war bereits der zweite Anschlag auf die Berliner Kältebusse innerhalb weniger Tage. Die Polizei konnte nun einen Verdächtigen festnehmen. Der Mann sei auf frischer Tat ertappt worden.
Die Solidarität ist groß, bereits nach dem ersten Brandanschlag auf die Kältebusse der Berliner Stadtmission am Sonntag. Damit die Unterstützung für die Obdachlosen weitergehen kann, bekommt der Verein den Bus einer Hilfsorganisation geliehen. Am Neujahrstag wird dann auch der dritte und letzte eigene Bus der Berliner Stadtmission angezündet.
Ja, eigentlich ist es total unglaublich, ne? Wir haben gedacht, bei der ersten Tat hat es sich vielleicht um irgendwie eine Kurzschlussreaktion von wem auch immer gehandelt. Aber wenn das wieder passiert, dann denkt man natürlich, das macht jemand mit Vorsatz.
Zum Motiv kann die Polizei bisher noch nicht sagen. Doch ein mutmaßlicher Täter wurde jetzt gefasst. Von einem Mitarbeiter der Stadtmission und des Sicherheitsdienstes. Das soll dieses Video zeigen. Die zwei Männer halten den Tatverdächtigen auf dem Boden gedrückt fest. Am Kältebus steigt Qualm auf. Die Polizei nimmt den Mann fest. Der Tatverdächtige war alkoholisiert.
Bei dem mutmaßlichen Brandstifter handelt es sich um einen 43-jährigen ungarischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.
Nach dem erneuten Angriff stellten eine Autovermietung und eine Hilfsorganisation zwei weitere Busse zur Verfügung. Doch neben vielen kleinen und großen Spenden war es für Barbara Breuer und ihr Team aus Ehrenamtlichen vor allem die große Anteilnahme der Bevölkerung, die ihnen jetzt Mut macht.
Vor 20 Jahren, am 2. Januar 2006, stürzt das Dach der Eissporthalle im bayerischen Bad Reichenhall nach starken Schneefällen ein. 15 Menschen, vor allem Kinder, kommen dabei ums Leben. Und schnell wird klar, dass Mängel beim Bau und bei der Instandhaltung zu der Tragödie geführt haben. Der Konstrukteur der Halle wird später zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Weitere Angeklagte werden freigesprochen. Bei vielen Angehörigen der Opfer sitzt der Schmerz noch immer tief.
Wenn Robert Schmidbauer seine Töchter vermisst, dann geht er manchmal zu diesem Hügel. Früher waren sie hier oft gemeinsam Schlitten fahren.
Christina, es war die Ältere hier im Bild, und die Marina war 3,5 Jahre jünger.
Am 2. Januar 2006 um 15.54 Uhr stürzte das Dach der Eislaufhalle in Bad Reichenhall ein. 15 Menschen starben, darunter auch Christina und Marina Schmidbauer. Die Stadt hat dort eine Gedenkstätte für sie errichtet.
Ich weiß noch, wie das Telefon geläutet hat. Und ich habe mir noch gedacht, jetzt ruft meine Frau an und sagt, dass sie losfahren, dass wir dann Kaffee trinken. Und ja, sie hat eigentlich dann nur angerufen und dann nur gesagt, dass die Eislaufhalle eingestürzt ist, dass sie sofort kommen soll und wir haben keine Kinder mehr.
Schuld an dem Einsturz waren bauliche Mängel. Das Dach hielt den Schneemassen nicht stand. Robert Schmidbauer und seine Frau haben sich nach dem Unglück mühsam zurück ins Leben gekämpft. Geholfen hat ihnen dabei unter anderem eine Traumapsychologin. Aber der Schmerz begleitet sie bis heute.
Am Anfang sind die Wellen ganz stark da und permanent. Mit Lauf der Zeit bleiben die Narben, aber die Wellen werden leichter und kommen selten, aber sie kommen immer.
Das Gelände der ehemaligen Eislaufhalle liegt seit 20 Jahren brach. Doch nun soll hier wieder etwas entstehen. Der neue Hauptsitz des Bayerischen Landesamtes für Maß und Gewicht. Das Mahnmal wird daneben bestehen bleiben. Um auch in Zukunft an die Toten von 2006 zu erinnern.
Das neue Jahr hat in vielen Teilen Deutschlands winterlich begonnen. Schneefall, Sturm und Glatteis haben in mehreren Bundesländern zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Es kam zu Staus und Unfällen.
Schlitterpartie am Morgen. Die leichte Steigung der Hamburger Köhlbrandbrücke unüberwindbar. Vollsperrung bis zum Mittag. Der fast alltägliche Lkw-Stau im Hafen, heute reicht er weiter als sonst. Der Schnee überrascht die Hansestadt am Brückentag. Frust für die einen, Freude für andere.
Der Schnee war sehr dick, es hat weiterhin geschneit und es war sehr schön. Ich habe mich richtig gefreut, als ich aufgewacht bin.
Bundesweit kommt es zu Glätteunfällen. In Hamburg wird ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt. In Kürten in Nordrhein-Westfalen rutscht ein Bus von der Fahrbahn. Der Fahrer wird schwer, zwei Passagiere leicht verletzt. Es besteht weiterhin im gesamten Bundesgebiet Glättegefahr.
Heute Nacht besonders auch im Süden Deutschlands, da sind aktuell ein paar Schauer unterwegs, aber vor allem morgen früh kommen dann neue Schneeschauer aus Nordwesten hereingezogen. Das heißt vor allem NRW, auch Niedersachsen, dann auch das nördliche Hessen, die sind in den nächsten Stunden dann eben bis morgen früh besonders betroffen.
In fast allen Bundesländern enden die Weihnachtsferien zum Wochenende. Rückreiseverkehr trifft nun auf Frost.
Bei glatten Straßen ist halt das Gefährliche, dass sich der Bremsweg einfach mal verfünffacht. Das heißt also, ich muss wirklich im Kopf immer einplanen, dass mein Bremsweg viel länger ist, als es normal bei trockener Fahrbahn der Fall wäre. Deswegen muss ich unbedingt runter vom Gaspedal.
Kräftige Windböen fegten heute durch den Harz. Die Skilifte aber standen vielerorts noch still, trotz ausreichend Schnee.
Und wie es weitergeht mit dem Wetter, dazu jetzt die Vorhersage für morgen, Samstag, den 3. Januar.
Ein Tief über der Ostsee sorgt zusammen mit Kaltluft weiter für windiges Winterwetter. Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar und es sind weitere Schneeschauer unterwegs, zum Teil mit Blitz und Donner. Vorsicht, Glättegefahr durch Schnee oder überfrierende Nässe. Morgen vor allem im Süden und in Ostseenähe auch Sonnenschein, sonst meist viele Wolken und Schnee sowie einzelne Graupelschauer und Gewitter, im Nordwesten auch Schneeregenschauer. Dort heute Nacht um 0 Grad, im südlichen Bergland bei klarem Himmel über Schnee dagegen strenger Frost. Morgen gibt's oft Werte um den Gefrierpunkt oder leichten Frost. Sonntag erwartet uns ähnliches Wetter, aber in der neuen Woche wird es insgesamt freundlicher. Nach klirrend kalten Nächten bleibt es aber auch tagsüber meist frostig.
In den Tagesthemen heute um 23.25 Uhr fragt Julia Niharika-Senn, warum offenbar Tischfeuerwerk den verheerenden Brand in der Schweizer Bar auslösen konnte. Und eine ehemalige Geisel der Hamas berichtet über das schwierige Leben nach der Freilassung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.